Jesus Christus, einmal gestorben, wird hinfort nicht mehr sterben. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Das Evangelium des heutigen Ostertages ist aufgezeichnet bei Markus, Kapitel 16, Vers 1 bis 8 und lautet hier. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus Mutter und Salome Spezerei, auf dass sie kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, da die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen dahin und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes weißes Kleid an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzet euch nicht. Ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden und ist nicht hier. Siehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell heraus und flohen von dem Grabe. Denn es war sie Zittern und Entsetzen angekommen und sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Die Worte stehen im Markus-Evangelium, im 16. Kapitel. 3. Heiliger Geist, stehe unserem schwachen Hören und Reden bei, damit die Predigt aus dem Glauben und der Glaube aus der Predigt komme. Amen. Liebe Ostergemeinde, er ist auferstanden. Das sei heute das Wort zum Sonntag. Und morgen und übermorgen das Wort zum Werktag. Er ist auferstanden und nicht hier. Das sei das Wort zu unserem ganzen Lebenstag. Das sei das Wort, will's Gott, einst auch zu unserer Todesstunde. Er ist nicht hier. Sie haben ihn hier gesucht. Das heißt im Grab. Das ist begreiflich. Wo anders soll man einen suchen, der 2 Tage vorher verschieden ist und begraben wurde, als eben im Grab. Dostojewski erzählt zwar in seinen Brüdern Karamasow von einem allgemein beliebten und bekannten Mönch, von einem Gottesmann, der, nachdem er gestorben war, im Glauben der Bevölkerung die Verwesung nicht erfahren sollte. Und als dann schon im Verlauf des Todestages im Sterbezimmer Leichengeruch riechbar war, waren sie entsetzlich enttäuscht und blamiert. Wir wollen nicht zu hurtig lächeln über diese Bevölkerung, die sich nicht darein finden kann, dass sein Gottesmann verwesen muss, die in heiliger Einfalt der Verwesung den Kampf ansagt, gegen die Verwesung protestiert. Es wäre eigentlich zu erwarten, dass nach Ostern, nach Karfreitag, auch die Jünger und Jüngerinnen Widerspruch gegen die Verwesung angemeldet hätten. Wenn auch sie dem Tod den Kampf angesagt hätten. Aber sie hätten wohl viel mehr Grund gehabt als jene russische Bevölkerung. Aber es ist nichts davon bei ihnen. Es berührt einen fast schmerzhaft, wie rasch die Jünger und Jüngerinnen nach dem Karfreitag von Leben auf Tod umschalten konnten. Wie rasch sie sich drein ergeben konnten, dass es jetzt eben aus sei. Sie rechnen ganz offensichtlich damit, dass der karfreitägliche Todesfall einen normalen Verlauf nimmt. Dass die Zerstörung, die am Karfreitag begonnen hat, fortgesetzt wird. Fast unheimlich. Diese wohlriechenden Öle und konservierenden Harze, mit denen sie sich rasch eingedeckt haben und die sie nun in einem Täschlein mit sich führen, um für sich und für die anderen die Bitterkeit des Unabänderlichen und die Unerbittlichkeit des Endgültigen ein wenig zu narkotisieren, sich noch ein paar Stunden hinweg zu täuschen über das Entsetzliche. Sie suchen am Ostermorgen draußen vor der Stadt genau das, was der Engel sagt: Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Sie suchen eine Leiche. Sie erwarten Verwesungsgeruch. Und nun ist das Grab leer. Keine Spur von Verwesungsgeruch. Statt eine Leiche ein Engel, statt Todesdunkel, der überhelle Lichtglanz eines jungen Mannes in einem langen weißen Gewand, der ihnen mitteilt, er ist auferstanden und ist nicht hier. Was sagt er? Auferstanden? Was heißt das? Wo will das hinaus? Auferstanden und nicht hier. Wenn einem da nicht der Atem stockt. Liebe Gemeinde, diese totale Umstellung von Leben auf Tod, diese unheimliche Resignation dem Tod gegenüber hat schon viel Kritik gefunden. Sie ist schon im Osterevangelium selber. Es ist etwas wie ein Vorwurf, wenn der junge Mann im weißen Kleid, dieser Jenseitige, sie anredet mit den Worten, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Noch deutlicher bei Matthäus, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Ein Ausleger hat nur Zurecht, wenn er hier missbilligend über das Verhalten der Frauen sagt, welch eine Einwilligung in den Tod. Wir könnten es noch schärfer sagen. Welch eine Kapitulation vor dem Tod bei diesen ersten Osterzeugen. Aber, liebe Gemeinde, passen wir auf. Werfen wir nicht zu rasch Steine. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Wie ist es denn bei uns jeweilen? Bei Todesfall. Schalten wir da nicht auch um? Von Leben auf Tod. Und zwar gründlich. Ist uns dann nicht das Grab und die Beerdigung mächtig und groß vor Augen? Wie der Grabstein diesen Frauen vor Augen steht. Übermächtig erdrückend, wie eine Lawine kommt's daher, wenn die große Veränderung jeweilen eintritt bei einem lieben Angehörigen. Und dann tun wir auch das Nächste, das Praktische. Dann nehmen wir jeweilen nicht die Bibel hervor, sondern wir gehen ans Telefon. Wir setzen uns mit dem Bestattungsamt und mit der Redaktionsstube in Verbindung. Es ist uns immer wieder eine hilflose, quälende Beunruhigung, dass das Grab in unserem Leben, in unser aller Leben, eine solche Rolle spielt. Das ist die Religion des natürlichen Menschen, die Religion des Grabes. Die berühmtesten Denkmäler, die das Heidentum hervorgebracht hat, waren Gräber, Pyramiden. Es wird immer wieder zur Pyramide. Das mit dem Sterben. Das Grab ist uns so wichtig. Fast möchte ich sagen, verdächtig wichtig. Der natürliche Mensch klammert sich irgendwie ans Grab. Das Grab ist ihm eine Ruhestätte, ein Ruhekissen fürs beunruhigte Gewissen. Das Grab ist ihm eine letzte Ruhebank unserem natürlichen Menschen. Wenn wir unser Leben lang dem lebendigen Gott aus dem Weg gegangen sind, hoffen wir dann zuletzt auf ein Redwi, auf ein Versteck, auf einen Schlupfwinkel, wo wir sicher sind vor diesem Gott. Und dieser Schlupfwinkel ist das Grab. Im Grab ist Ruhe. Ruhe, sanfte, sanfte Ruhe. Oh, diese Grabgläubigkeit, diese Todgläubigkeit, die ist am Ostertag gründlich erledigt worden. Das Grab war nämlich gesprengt. Im Grab war nicht Ruhe. Im Grab ist nie Ruhe. Bei Christus ist Ruhe. Bei dem, der Sünde sühnt am Kreuz. Bei dem Gekreuzigten, für uns Gekreuzigten, der auferstanden ist. Bei dem ist Ruhe. An Ostern findet eine Sprengung statt. Die Grabesruhe wird gesprengt. Die Pyramide wird gesprengt. Ein für alle Mal. Der Auferstandene ist der Herr des Grabes. Das Grab hat mit Ostern aufgehört. Eine Art Schublade zu sein, in die wir die ganze schmutzige Wäsche unseres Lebens lautlos und spurlos können verschwinden lassen. Nein, im Grab begegnen wir Gott, dem lebendigen Gott. Ist das nicht entsetzlich? Dass es keinen Winkel mehr gibt, wo wir vor Gott zu fliehen vermögen. Die Frauen laufen am Ostermorgen zum Grab und laufen dem lebendigen Gott in die Quere. Wer bei Christus Ruhe gefunden hat, beim Gekreuzigten und Auferstandenen, der fällt getrost in die Hand des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde, nun aber werden wir den Frauen und Jüngern am Ostermorgen nicht ganz gerecht, wenn wir etwa meinen, sie hätten keinen Glauben mehr, überhaupt keinen mehr. Sie haben noch Glauben. Den Glauben an den lieben Gott im Himmel. den haben sie noch. Und sie glauben, dass der liebe Herr Jesus nun beim Vater im Himmel Ruhe hat und Frieden hat. Das glauben sie noch. Aber nach der Heiligen Schrift, nach dem, was Gott über den Glauben sagt, haben wir es im Glauben nie nur mit dem Himmel zu tun. Wir haben es im Glauben immer auch mit der Erde zu tun. Der Christenglaube kann die Erde nicht ausklammern. Christus ist auf die Erde gekommen als Retter und für die Erde gekommen. Er hat uns beten gelehrt, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und er hat uns verheißen, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Ende, das Ende der Welt. Und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Man kann nicht an den Gott im Himmel glauben, ohne die Erde mit einzuschließen. Und am Ostern, morgen, nach dem Karfreitag, ist es den Frauen und den Jüngern passiert, unter dem entsetzlichen Eindruck, dass sie die Erde preisgaben. Den Glauben an eine Rettung für die Erde. Derjenige, der als Retter auf die Erde gesandt wird, ist ja mit einem lauten Schrei verschieden. Wenn das nicht entsetzlich ist, es sieht ja jetzt so aus, wie wenn das Unternehmen Gottes, die Welt zu retten durch Christus, gescheitert wäre. Es sieht ja jetzt so aus, wie wenn die Gründung des Himmelreichs auf Erden durch Christus mit Karfreitag zusammengebrochen wäre. Der Glaube an die Rettung der Erde durch Christus, der ist ihnen gründlich zusammengebrochen. Das ist ihre Geistesverfassung. Und nun ist das Grab gesprengt. Nun ist die große Ruhestörung eingetreten. Nun erscheint ihnen der Jenseitige und sagt, keine Spur von Zusammenbruch, nichts von gescheitert, nichts ist gescheitert, nichts hat aufgehört, es hat eben begonnen. Karfreitag und Ostern sind Etappen in der Erlösung der Erde. Und dass Gott nicht gedenkt, auf die Errettung der Erde zu verzichten. Dass alle Gerüchte von Abdankung Gottes als Erlöser der Erde aus der Luft gegriffen sind, das merkt man daraus, dass die Frauen am Ostermorgen gleich einen Befehl bekommen. Und zwar einen Marschbefehl. Es wird ihnen gesagt, geht hin und sagt es den Jüngern und dem Petrus, dass ich vor ihnen hergehen werde nach Galiläa. Dort werden Sie mich finden, wie ich gesagt habe. Das erste Wanderziel ist Galiläa, das Ihnen der Auferstandene gibt. Dort werden Sie neue Instruktionen bekommen. Dort wird Ihnen gesagt werden, der Retter der Welt, der auferstanden sei, habe es abgesehen, nicht nur auf Galiläa, seine engere Heimat, sondern auf ganz Jerusalem und auf ganz Galiläa und auf ganz Samarien, ja, auf alle Völker bis an die Enden der Erde. Das sieht nicht nach Verzicht aus. Es hat an Karfreitag und Ostern nicht einen Stillstand gegeben. Dort ist eine Bewegung ausgelöst worden. Ein Ausbruch hat dort stattgefunden. Der Ausbruch aus dem Grab. Die Älteren unter uns erinnern sich bestimmt noch an ein altes Schulbuchgedicht. Der Löwe zu Florenz. Das mit den Worten begann, der Löwe ist los, der Löwe ist frei, die ehernen Bande riss er entzwei. Das geschlachtete Lamm von Karfreitag ist zum Osterlöwen geworden. Und der Löwe von Juda ist ausgebrochen aus dem Käfig. Und er geht um, nicht suchend, wen er verschlinge, sondern der Löwe von Juda geht um und sucht, welchen er rette. Der Löwe von Juda geht um und es wird ihn niemand mehr an die Kette bringen. Das ist gemeint. Darüber entsetzten sich die Frauen am Ostermorgen, als es hieß, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Geht hin nach Galiläa, er wird euch dorthin vorangehen und wird euch dort Weiteres sagen. Liebe Gemeinde, wir begreifen, dass die Frauen am Ostermorgen resigniert und niedergeschlagen den Weg zum Grab hin unter die Füße genommen haben. Aber eine harte Nuss ist noch einmal ihre Reaktion auf die Osterbotschaft, dass sie vom Grab weg fluchtartig Reis ausnehmen und dass sie zittern und entsetzen ankommt, dass sie den Mund halten, niemandem etwas davon sagen und sie fürchteten sich. Ja, liebe Gemeinde, wenn man bedenkt, dass es der Löwe ist, der ausgebrochen ist aus dem Grab, dann hört es auf, gemütlich zu sein. Dieser Löwe von Juda, der verbreitet eine ziemliche Unruhe in der Weltgeschichte, bis auf den heutigen Tag. Und er wird nicht aufhören, uns zu beunruhigen. An Ostermorgen wurde eine Revolution ausgelöst. Eine Weltrevolution des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Am Ostermorgen brach eine Streikbewegung aus. eine Streikbewegung allem Gemeinen und Ungerechten gegenüber. Und diese Christusbewegung, die will nicht naturhaft wie ein Strom oder wie ein Sturm weitergehen, nein, durch Menschen. Christus engagiert Menschen für diese Bewegung. Er engagiert seine Gläubigen. Er will den Osterglauben in uns wecken. Und er will uns brauchen als seine Osterzeugen. Mitten in einer Todeswelt. Wer da nicht anfängt zu begreifen, warum die Frauen fluchtartig weggingen zuerst, warum sie Zittern und Entsetzen ankam über diesen Auftrag, warum sie nicht wagten zu reden und sie fürchteten sich sehr. Liebe Gemeinde, werden wir ganz konkret. Es ist seitdem die Kernspaltung erfunden ist und seitdem die Welt unter dem Alpdruck der Atombombe steht, eine Bewegung ausgelöst worden. Gegen Atomkrieg und Atomkriegsrüstung. Eine Bewegung, es sind Märsche organisiert worden, die den bezeichnenden Namen Ostermärsche tragen. Der Schweiz war vor einem Jahr einer und dieses Jahr wieder. Ein Ostermarsch von Lausanne nach Genf aus Protest, als Kampfansage gegen Atomrüstung auf der ganzen Welt. Menschen, die so auf den Ostermarsch gehen, haben bei uns keine gute Presse. Sie werden als Kommunisten verdächtigt oder als Idealisten verhöhnt. In Deutschland kam es vor Jahresfrist vor, dass ein junger evangelischer Pfarrer, der den Ostermarsch im Ruhrgebiet organisierte, geschnappt wurde. Und er wurde vor den Erkennungsdienst geholt. Er wurde auf einen Stuhl gesetzt. Man drückte ihm, weil er den Kopf senkte, das Kinn in die Höhe. Er wurde mit und ohne Brille fotografiert. Und als er sich weigerte, die Augen fürs Verbrecheralbum zu öffnen, wurde er in die Beruhigungszelle getan, wo er mit Betrunkenen zusammen war, die entalkoholisiert werden mussten. Es ist nicht immer harmlos. Auf dem Ostermarsch. Nun waren allerdings vor 2000 Jahren noch keine Atome gespalten. Es gab noch keine Atombombe. Aber es war die gleiche Welt. Die gleiche Welt des Todes wie heute. Grundsätzlich keine andere Welt. Und damals hat Christus seine Gläubigen auf einen Ostermarsch geschickt. bis an die Enden der Erde. Dieser Ostermarsch kann von Lausanne nach Genf gehen, kann aber auch ganz kurz sein. Es kann der Marsch von der Predigt nach Hause sein heute. Und morgen oder übermorgen von zu Hause an den Arbeitsplatz. Ganz unsensationell. Wo Christus seinen Glauben, den Osterglauben in ein Herz legt, beginnt das ganze Leben ein Ostermarsch zu sein. Etwas möchte ich doch zuletzt noch hinzufügen. Wenn Christus anfängt, und Ostern ist Anfang, dann fängt er gewöhnlich klein und verborgen an. Es hat ja sowieso schon in einem Stall angefangen, am Rand eines Städtchens. Und es hat dann vor der Stadt draußen in einem stillen Garten, in einem Grab angefangen. Waren drei Frauen zuerst, dieser Ostermarsch. Es fängt still und klein und verborgen an. Aber dieser Marsch wird nicht zum Stillstand kommen, solange die Erde steht. Heute darf vielleicht unser Ostermarsch der kurze Weg sein zum Tisch, den er uns gedeckt hat, um uns zu stärken für den Weg, auf dem er uns vorangehen will. Amen.